Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Es geht um Folge 46 vom To-Do-Cast, dem Podcast für Entwickler und Entwicklerinnen. Und mir gegenüber sitzt wie immer Malte Lantin. Malte, grüß dich. Wie geht's dir heute Morgen?
Mir geht's super, vielen Dank. Hab mir vorhin einen Kaffee geholt, dementsprechend bin ich auch wach. Und an dieser Stelle daher der Dank an Thorsten. Thorsten hat uns nämlich über buymeacoffee.com einen Kaffee spendiert. Tatsächlich freuen wir uns sehr, dass mal wieder ein Kaffee drin ist, um diesen Podcast zu unterstützen. Dementsprechend diese Folge mit voller Energie. Und damit steigen wir dann auch direkt ins Thema ein. Das Thema wurde uns vorgeschlagen. Robin, Manuel, erzähl mal, was haben wir heute?
Ja, und zwar an der Stelle vielen Dank an Stefanie. Die hat sich nämlich gewünscht, dass wir mal zu TDD, also zu Test Driven Development, sprechen. Und wer mir auf Twitter folgt, der hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich letzte Woche da schon mal eine kleine Umfrage zugemacht habe. Ich habe nämlich gefragt, ich habe eigentlich quasi so mal in die Runde von meinen Followern gefragt, hey, nutzt eigentlich jemand Test-Driven Development für Day-to-Day-Work? Und wenn ja, ich wäre einfach mal interessiert, wie strikt man das umsetzt und wie glücklich die Leute damit sind. Und genau, habe ich ein paar Antworten bekommen, aber vielleicht bevor wir da einsteigen, bevor wir unsere Meinung dazu sagen, holen wir doch vielleicht mal alle Hörer und Hörerinnen ab. Kannst du mal zusammenfassen, was verstehst du unter TDD?
Ja, aus meiner Sicht ist TDD im Grunde genommen eine Vorgehensweise in der Softwareentwicklung, die darauf basiert, dass ich zunächst meine Anforderungen in Testfälle gieße. Ich schreibe diese Tests, um dann nachher basierend auf diesen Tests meine Implementierung zu machen. Das Vorgehensmodell sieht dementsprechend vor, zunächst sich anzuschauen, was die Anforderungen, dann seinen Test zu schreiben und den Test halt auch möglichst so, dass er alle entsprechenden Cases abdeckt. Und dann schaue ich, ob dieser Test erfolgreich ist. Natürlich, da ich die Funktionalität noch nicht implementiert habe, sollte dieser Test am Anfang fehlschlagen oder diese Tests am Anfang fehlschlagen. Dann gehe ich in die Entwicklung, versuche möglichst simpel meinen entsprechenden Use Case, meine User Story, was auch immer zu implementieren, mache das dann so lange, bis meine Tests erfolgreich sind. Im besten Fall kann ich das super simpel lösen. Ich sollte da auch nicht mehr Komplexität implementieren als für das erfolgreiche Durchführen meines Testcases, sprich, dass der Testcase erfolgreich durchläuft, dort auch investieren. Und wenn der Testcase erfolgreich ist, dann kann ich hingehen und sagen, okay, muss noch ein Refinement stattfinden? Muss ich vielleicht noch ein Refactoring meiner Anwendung durchführen? Weil ich am Anfang, als ich die erste Implementierung gemacht habe, das Ganze versucht habe, möglichst simpel zu halten. Vielleicht habe ich da auch dann an der Stelle etwas sehr gekapselt gebaut, muss das dann entsprechend in mein Gesamtkonstrukt integrieren, muss vielleicht ein Refactoring auf andere Art und Weise durchführen, kann dann immer mit meinen Testfällen natürlich jederzeit validieren, ob meine Lösung weiterhin korrekt ist, was die Anforderungen betrifft, und kann dementsprechend die Anwendung dann so lange weiterentwickeln, bis ich das Gefühl habe, das ist auch von der Architektur so, dass es entsprechend für mich perfekt läuft, und kann dann zum nächsten Punkt übergehen, sprich zur nächsten Anforderung auf meiner Liste, und fange dort dann wieder mit der Implementierung der Test Cases an. Das ganz simpel gesprochen, vielleicht auch ohne die Terminologie, die entsprechend dort in dieser Vorgehensmethode häufig genutzt wird. Aber das ist so aus meiner Warte ganz simpel gesprochen das Vorgehen. Das Vorgehen, das gibt es schon seit vielen Jahren. Quasi Anfang der 2000er Jahre wurde dieser Begriff Test-Driven Development zum ersten Mal eingeführt, basiert aber grundsätzlich auf einem Vorgehen, was es auch schon davor gab. Und ich habe heute nochmal nachgeschaut, ob es tatsächlich eine Person gibt, die das letzten Endes auch erfunden hat. Habe da den Namen Kent Beck gefunden und hier auf Wikipedia gelesen, dass er es quasi wiedererfunden hat. Also eine Vorgehensweise, die es auch schon davor in der einen oder anderen Form gab, aber er hat das letzten Endes Anfang der 2000er wiedererfunden und mit Test-Driven Development das Ganze bekannt gemacht. Und da ist eine Vorgehensmethode, die hört man häufig, wenn es um das Thema Softwarequalität geht und gute Testbarkeit von Software, weil man mit dieser Methode sicherstellen kann, dass für alles, was man implementiert, auch Testcases existieren. Und wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon mal über das Thema Code Coverage gesprochen. Und wenn ich nach den Prinzipien von Test-Driven Development vorgehe, garantiere ich quasi, dass ich eine extrem hohe Test-Coverage habe und kann dann letzten Endes auch nicht in die eine Situation kommen, wo ich aufgrund von externen Zwängen dazu gebracht werde, immer weiter auf die nächsten Features zu gehen, ohne mein Testing entsprechend abzudecken. Nachdem ich das jetzt so ein bisschen versucht habe, zusammenzufassen, vielleicht die Frage erstmal an dich, sieht das für dich genauso aus oder gehören für dich noch andere Aspekte dazu oder habe ich etwas vergessen, was du an dieser Stelle gern ergänzen würdest? Und falls nicht, hast du es, so wie ich es gerade beschrieben habe, schon mal in deinen Projekten eingesetzt oder machst du es vielleicht in jedem Projekt so, wie ich es gerade beschrieben habe?
Nee, nehme ich nicht. Also ich würde mitgehen mit der Definition. Also nur zusammengefasst würde ich auch sagen, einfach quasi ein umgedrehter Flow, wie man das vielleicht gewohnt ist. Nämlich, dass man, wie gesagt, erst diesen, ich glaube, ganz charakteristisch für Test-Driven Development ist, dass man halt erst diesen Failing-Test schreibt und dann versucht, im Code alles dafür zu tun, dass dieser Test grün wird, wie der Entwickler gerne sagt. Also, ne, also wie passt, erfolgreich abschließt. Und ich finde, es hat sehr viele Vorteile. Also ist, wie du schon richtig gesagt hast, es sorgt natürlich für eine sehr hohe Test-Coverage. Also eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo in den 90%-Bereich Test-Coverage, weil ich alles, was ich selber schreibe, teste, weil ich immer erst den Failing-Test schreibe. Es zwingt mich dazu, mir sehr früh Gedanken über die Test- und Wartbarkeit meines Codes zu machen, weil es mich dazu zwingt, Dinge und Probleme, die ich habe oder Anforderungen, die ich habe, eben in wahrscheinlich kleinere Methoden zu verpacken. Also es zwingt mich eigentlich so ein bisschen dazu, wichtige Grundsätze der Softwareentwicklung zu beachten, nämlich Kapselungen und Interfaces und kleine Methoden zu schreiben und so weiter. Also daher ein sehr gutes Werkzeug auch für Anfänger, finde ich. Und gleichzeitig mag ich es nicht. Und deswegen benutze ich es auch ganz wenig. Ich habe es mal probiert. Es gibt ein paar Dinge, die mich an dieser Methode stören. Vor allem stört es mich aber, dass es in diesem Umfeld von Test-Driven Development viele Menschen zu geben scheint, die das sehr fanatisch umsetzen oder implementieren. Also sagen, dass alles in einem Projekt nach dieser Methode eigentlich entwickelt werden sollte. Und da gehe ich aus ein paar Gründen nicht mit. Und deswegen benutze ich es eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Ich hatte auf den Tweet, den ich hier gesagt letzte Woche mal geschrieben habe, können wir auch mal unten verlinken, gab es ein paar Antworten drauf, die wir jetzt im Podcast gar nicht alle hier anfassen können, aber wer sich dafür interessiert, kann sich die mal durchlesen. Aber eine Antwort möchte ich hier vorheben, die fand ich besonders gut. Die kam von Thomas und Thomas schreibt, it's part of my toolbox and there are problems where it just feels wrong to solve them in code without test-driven design. Also übersetzt, es ist halt einfach ein Teil von seinem Repertoire an Techniken, wie er komplexe Algorithmen bauen kann. Und einfach dann, er schreibt hier dann weiter, wenn er zum Beispiel irgendwie komplexe Zusammenhänge, komplexe Algorithmen programmieren muss, dann ist das vielleicht was sehr Gutes. Aber er würde es niemals für alles, was irgendwie programmiert wird, ansetzen. Und da gehe ich schon viel, viel eher mit, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt hier was, da muss ich wirklich Gehirnschmalz reinstecken. Das tut weh, wenn ich das komplett durchdenke. Ich glaube nicht, dass ich das auf den ersten Schwung so programmiert bekomme, dass es komplett richtig ist. Ich schreibe erst die Test Cases, die überprüfen, wann mein Code stimmt und versuche dann irgendwie alles dafür zu tun. Da gehe ich schon viel, viel eher mit, als ein gesamtes Projekt mehr oder weniger ausschließlich test-driven zu entwickeln.
Also eine große Herausforderung, die ich dabei sehe, ist, dass test-driven Development tatsächlich häufig als Methode gesehen wird, die Developer nutzen, um ihre Software zu schreiben. Sprich, ich als Developer schreibe meinen Test basierend auf den Anforderungen, wie ich die Anforderungen verstanden habe und implementiere dann die entsprechende Aufgabe. Was aber natürlich dann zu einem Problem führen kann, weil ich ja natürlich in meinen Tests, die ich als erstes schreibe, die entsprechenden Anforderungen an die Anwendung abdecken sollen, tatsächlich die Anforderungen korrekt abdecken muss, inklusive aller Pfade, Möglichkeiten, Edge Cases, die dort vorkommen können. Und das gibt mir tatsächlich als Developer die komplette Verantwortung, die Anforderungen richtig zu implementieren und führt dann manchmal dazu, dass diejenigen, die diese Anforderungen zunächst definiert haben, es mag ein Product Owner wie in Scrum sein oder es mag irgendwo das Business sein, was die Anforderungen definiert hat, dass sie vielleicht gar nicht mehr selber so viel Energie reinstecken in eine klare Definition der Anforderung, weil wir kennen es vielleicht aus Scrum, wo man irgendwo Success Criteria definiert, wo dann ganz klar alle Kriterien aufgelistet werden müssen, die am Ende erfüllt sein müssen. Und ich habe so ein bisschen die Angst, wenn ich jetzt als Developer hingehe und dann das nehme, was mir vielleicht mein Product Owner dorthin geschrieben hat, wo sich diese Person gar nicht so viel Gedanken gemacht hat, weil Developer wird sich schon darum kümmern, alle Testcases zu schreiben und dann fange ich hin und decke dann über die Testcases alles ab, was ich dort bekommen habe und wiege mich und damit auch andere vielleicht am Ende in falscher Sicherheit, weil ich gehe dann hin, schreibe meine Tests, die Tests sind alle grün, nachdem ich das implementiert habe und dann sage ich, okay, das ist alles sauber. Wir haben 100% der Anforderungen erfüllt und haben damit vollständige, sichere Software geschrieben. Aber letzten Endes gibt es ja noch andere Anforderungen und ich habe es nämlich gerade schon einfließen lassen, wie zum Beispiel Anforderungen an die Sicherheit oder andere Themen, die ich vielleicht vergessen habe oder nicht beachtet habe, als ich diesen Testcase geschrieben habe. Und dementsprechend stehe ich dem so ein bisschen skeptisch gegenüber. Es mag auch vielleicht so sein, dass ich einfach noch nicht genug Erfahrung mit dieser Technologie oder mit dieser Vorgehensweise sammeln konnte. Aber ich sehe die große Gefahr, dass man sich tatsächlich auf grüne Häkchen in seinen Testruns verlässt und dann das Gefühl hat, ich habe jetzt hier korrekte, sichere Software geschrieben. Aber letzten Endes hat man einfach bei der Definition der Testcases bestimmte Dinge einfach nicht berücksichtigt.
Da habe ich eine Frage zu, weil ich hätte spontan gesagt, das ist ja ein Risiko, was ich immer habe, unabhängig davon, ob ich test-driven entwickle oder nicht, weil natürlich bin ich als Product Owner, der die Anforderung definiert, irgendwann darauf angewiesen, dass der Entwickler oder die Entwicklerin das eben entsprechend umsetzt in ihren Test-Cases. Ist das, was du jetzt aber sagst oder was du jetzt meinst, ist die Gefahr, dass ich den Test zuerst schreibe, einfach dann vielleicht die Gefahr, dass ich mir dann im Laufe der Entwicklung vielleicht gar nicht mehr unbedingt die Gedanken drüber mache, was ich da programmiert habe und dass ich das teste, was ich programmiere, sondern dass ich halt hingehe und einfach nur auf den grünen Test hin programmiere, ohne alles andere außen vor zu lassen. Ist das das, was du meintest?
Genau, da wollte ich so ein bisschen drauf hinaus, dass man tatsächlich vielleicht dann bei der Implementierung am Ende ein bisschen das Gehirn ausschaltet. Das Schreiben des Testcases steht am Anfang. Und genauso wie ich sonst, wenn ich nicht nach TDD vorgehe, kann ich natürlich bei der Implementierung auch Dinge vergessen, nicht beachten etc. Aber wenn ich jetzt im ersten Schritt meinen Testcase geschrieben habe und dann nachher quasi während der Implementierung mein Gehirn ausstelle, weil ich einfach nur noch darauf hinarbeite, dass ich das grüne Häkchen bekomme und mich dann in Sicherheit wiege, dann kann das natürlich zu Problemen führen. Mag sein, dass manche Leute das beherrschen können und sagen, okay, selbst wenn ich jetzt in der Implementierung plötzlich auf Dinge komme, die ich vielleicht in den Testcases vergessen habe, dann gehe ich einfach nochmal einen Schritt zurück und schreibe noch weitere Testcases, um dann wieder zurück in die Implementierung zu gehen. Aber ich habe so ein bisschen, gerade auch, wenn der Druck von außen ist, möglichst schnell, möglichst viele Features zu implementieren, dass man dann schnell an so einen Punkt kommt, ich schreibe zuerst mal einen Test, ich implementiere meine Anforderungen so, dass die Tests grün sind und dann gehe ich halt zur nächsten Anforderung weiter. Das ist so ein bisschen eine Gefahr, die ich sehe und vielleicht von den Hörerinnen und Hörern wäre da Feedback super spannend, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, dass es zu so einem Phänomen geführt hat. Aber das ist etwas, was ich zumindest bei mir selber beobachtet habe, als ich mal versucht habe, nach dieser Vorgehensweise vorzugehen und dementsprechend nicht hundertprozentig glücklich damit geworden bin. Aber vielleicht habe ich da auch nicht die richtige Guidance und Einführung bekommen, um das perfekt umzusetzen.
Ja, ich habe noch ein anderes Problem damit. Ich finde es nämlich irgendwie immer wenn ich es anwende oder wenn ich ein Team habe, was es anwendet, ich finde es einfach maximal ineffizient, so Code zu schreiben, weil was mache ich? Ich habe entweder die Möglichkeit ich kann den kompletten Test zuerst, das heißt, ich programmiere ja was und rufe sogar eine Methode auf, die es noch nicht gibt. Das heißt, mein Compiler dreht natürlich am Rad, ich kann den Code überhaupt nicht kompilieren, mein Editor dreht am Rad, weil er mir keine Vorschläge geben kann, weil die Methode, die gibt es ja nicht, hat auch Vorteile, weil ich mir natürlich Gedanken über die Methodensignatur machen muss. Also ich muss mir sehr früh in der Phase Gedanken machen darüber, was ist denn eigentlich mein Rückgabewert? Was sind denn eigentlich die Parameter, die ich entgegennehmen möchte? Dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, Moment, du musst nicht wirklich als allererstes den Test schreiben. Du kannst schon hingehen und sagen, ich schreibe die Methode zuerst, aber halt eine leere Methode, die dann einfach irgendwie, wenn es einen String zum Beispiel zurückgabe, wird es einen empty String zurückgibt oder wenn Void es einfach nichts tut mit einem leeren Body. Und dann kannst du natürlich einen Test schreiben, der da entsprechend dann auch die Signatur hat. Aber was ich halt in der Realität ganz oft festgestellt habe, ist, dass gerade bei komplexeren Problemen, für die ich Test-Driven Design eigentlich spannend finde, weil bei Standardsachen, die jetzt wenig Komplexität haben, brauche ich vielleicht nicht diese hohe Testabdeckung. Gerade bei komplexeren Problemen habe ich oft beobachtet, dass sich die Methodensignatur im Laufe der Entwicklung ändert, weil das ist bestimmt Typsache, aber ich bin auch gerade jemand, der gerne beim Programmieren noch weiter über das Problem nachdenkt. Das heißt, ich bin jemand, der sehr hands-on Probleme löst und sich nicht immer im Vorhinein zwei Tage lang Gedanken macht, bevor er die erste Zeile Code schreibt, sondern einfach so ein bisschen ausprobiert, was vielleicht auch irgendwie gut funktionieren könnte. Und wenn ich dann aber vorher schon 4, 5, 6 oder vielleicht ein Dutzend Testcases definiert habe und dann aber merke, dass sich meine Methodensignatur vielleicht ändert oder ich vielleicht doch keinen Rückgabewert habe, sondern vielleicht Void zurückgebe und eine Exception schmeiße, wenn ich irgendwas checke, anstatt ein Boolean zum Beispiel zurückzugeben. Ist ja so ein klassisches Beispiel, dass ich dann natürlich auch die ganzen Tests wieder refactoren muss, bevor mein Code überhaupt geschrieben ist. Das heißt, ich bin die ganze Zeit dran, meine Tests darauf anzupassen, auf eine Änderung, die ich jetzt in meiner Methode gemacht habe, die ich eigentlich testen möchte. Und das ist dann irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo ich auch sage, ja, die positiven Effekte sind, merke ich, weil ich mir sehr früh Gedanken mache über Methodensignaturen, weil ich diese Kapselung habe und so weiter, alles wie eben besprochen. Aber ich fasse den ein oder selben Code dutzende Male an, bevor ich damit irgendwie zufrieden bin. Und nicht nur den Code, sondern auch die dazugehörigen Tests immer wieder. Also ich finde es maximal ineffizient.
Aber auf der anderen Seite bist du somit dazu gezwungen, entsprechend im Zeitverlauf schon alle Testcases zu dokumentieren. Weil wenn du ansonsten bestimmte Dinge implementierst, denkst du über die verschiedenen Varianten nach. Du hast gesagt, im Laufe der Zeit verändern sich vielleicht Methodensignaturen, Rückgabewerte verändern sich. Und die verändern sich ja, weil in deinem Entwicklungsprozess du bestimmte Cases abdeckst. Du sagst, okay, mir sind jetzt noch weitere Möglichkeiten eingefallen, noch bestimmte Varianten, die ich dort abdecken muss. Und wenn du dann als allerletztes hingehst und alle diese Varianten, die du im Laufe der Zeit in deinem Kopf durchlaufen hast, per Testcase abdecken musst, dann musst du natürlich an diese ganzen verschiedenen Cases denken. Wenn du jetzt natürlich das schon parallel machst, beziehungsweise im Vorfeld machst, dann stellst du natürlich sicher, dass alle diese Varianten auch wirklich durch Testcases abgedeckt sind und du nicht am Ende bestimmte Dinge vergisst und bestimmte Teile der Anforderungen vielleicht gar nicht getestet sind, sondern du sie zwar implementiert hast, aber gar keinen Testcase geschrieben hast, was dann wiederum dazu führen kann, wenn du irgendwas veränderst, dass du dann, ohne es zu wissen, bestimmte Funktionalität nicht mehr abbilden kannst oder vielleicht Defekte auslöst.
Ja, das ist ein gutes Argument. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit wie so oft da irgendwo in der Mitte. Ne? Also es ist ja, nur wenn ich jetzt nicht test-driven entwickle, heißt es ja nicht, dass ich erst ganz, ganz, ganz am Ende anfangen darf, den ersten Unit-Test zu schreiben. Ne? Ich kann ja trotzdem da, wo ich es halt für sinnvoll erachte, schon früh anfangen. Und das kommt auch zu einem Punkt, und da bin ich gespannt, ob du mir recht gibst. Ich glaube, das ist auch einfach eine Erfahrungssache. Ich halte Test-Driven Development für eine sehr gute Methode, gerade für juniorigere Entwickler und Entwicklerinnen, die anfangen, gerade Code zu schreiben. Da gibt es sehr gute, ja, so Schienen vor, auf denen man sich bewegen kann. Und es lehrt einen sehr gut Konzepte, es lehrt einen sehr gut aufzupassen, wann man was testen sollte und wann ich vielleicht sage, hey, das kann ich am einfachsten mit einem Test lösen, zu überprüfen, ob diese Funktion stimmt und nicht einfach den Code ausführen und gucken, ob er klappt und sowas. Und je öfter man das macht und je mehr Erfahrung man da sammelt, glaube ich, dass man diese Konzepte irgendwann intuitiv auch in seinen Code übernimmt, den man nicht test-driven schreibt. Genau, dann halt auch quasi diese Erfahrungen übernehmen kann und dann, glaube ich, irgendwann an diesen Punkt kommt, wie gesagt, wie Thomas getwittert hat, sagt, das ist jetzt einfach ein Tool, was ich benutze, wenn ich an einen bestimmten Punkt in meinem Entwicklungszyklus komme, aber nichts, was ich was ich jetzt komplett religiös betrachte und alles verachte, was anders geschrieben ist, als durch einen test-driven Ansatz. Hm. Wie siehst du das?
Ja, also ich sehe halt im Wesentlichen diese Gefahr, dass man sich auf so ein Framework oder so eine Vorgehensweise verlässt und dann am Ende vielleicht in so einer Art Blame-Game endet. Also du gibst mir halt als Product-Owner, gibst du mir Acceptance Criteria, ich schreibe daraufhin meine Test Cases, gehe dann in die Implementierung, alles ist grün und nachher wird der erste User-Test durchgeführt und bestimmte Dinge funktionieren dann nicht und ich sage, alle sind doch alle Test Cases grün, ich habe doch alles implementiert, was du gesagt hast. Und es nimmt so ein bisschen vielleicht die Eigenverantwortung dann raus, weil man sagt, ich gehe einfach nur nach diesem Vorgehensmodell vor und habe damit alles abgedeckt und muss dann vielleicht auch gar nicht mehr selber so viel nachdenken. Also das ist eine gewisse Gefahr. Ich habe jetzt bei der Recherche gelesen, es gibt auch sowas wie Acceptance Test Driven Development. Da nehmen wir quasi diese Gefahren noch so ein bisschen raus, indem wir halt genau am das, Ende so einen Acceptance-Test nehmen. Das heißt, wir haben dann auch noch einen User, der vielleicht die Funktionalität mal durchtestet und nicht nur wirklich meine automatisierten Tests, was die ganze Sache dann vielleicht noch ein bisschen realistischer macht und was mich dann auch dazu bringt, wirklich noch mehr Dinge abzudecken, außer die, die ich vielleicht gelesen habe und dann codieren kann. Also ich glaube, wir haben da tatsächlich beide so ein bisschen positive Erfahrungen mitgesammelt, sehen aber gewisse Gefahren und ich bin absolut bei dir, dass da vielleicht die Wahrheit tatsächlich darin liegt, dass man sich mit Test-Driven Development das Leben wirklich leichter machen kann, gerade als jemand, der noch nicht so viel Erfahrung hat und sich selber dazu zwingen kann, natürlich diese gute Testabdeckung voranzutreiben. Und solange man es, glaube ich, nicht zu strikt betreibt, dass man sagt, ich muss wirklich als allererstes den Test schreiben, bevor ich in die Implementierung gehe. Und dann, wenn ich nachher hingehe und alle meine Tests sind grün, dann bin ich quasi fertig. Muss man, glaube ich, drüber nachdenken, wie genau man dieser Methode folgen will. Und ich glaube, das ist wie bei allen Methoden. Und wir haben ja mal eine Folge gemacht, auch zum Thema grundsätzlich Entwicklungsprozesse. Und da war es ja letzten Endes auch das gleiche Fazit. Ich glaube, man muss sich nicht irgendwie extrem strikt an so ein Vorgehensmodell halten, sondern man sollte das Beste für sich selber rausziehen und dann vielleicht auch im Team, wie du gerade sagst, schauen, für wen braucht man tatsächlich so ein bisschen engere Richtlinien für die Entwicklung, um halt in so einen Prozess reinzukommen, wo man dann auch klare Absprachen im Team hat und weiß, dass man da auch sicher gehen kann, dass man eine hohe Testabdeckung hat, dass die Software zuverlässig ist, etc.
Ja, entweder für wen oder halt auch für was, also für welche Szenarien, für welche Anforderungen, wo ist hier vielleicht eine gewisse Komplexität in einem Algorithmus, die wir jetzt einfach mal test-driven angehen. Ja, dann würde ich das auf jeden Fall auch sagen. Also ich würde zusammenfassen, also Pro, auf der Pro-Seite ist halt ein extrem sauberer und sehr gut getesteter Code. Auf der Kontra-Seite leidet aus meiner Perspektive halt die Produktivität und die Effektivität und damit dazwischen, zwischen diesen beiden Polen, muss man, glaube ich, die Balance finden. Und ich glaube auch, dass es da halt auf erfahrene Entwickler ankommt, die halt einschätzen können, wo es sinnvoll ist und wo es vielleicht etwas too much ist. Und wie gesagt, meine negativen Erfahrungen kommen eigentlich selten daraus, wenn ich selber benutze, sondern einfach daraus, dass ich das Gefühl habe, subjektiv, dass es halt in dieser Szene sehr viele Fundamentalisten gibt, die das für die einzig wahre Art und Weise zu halten, Software zu schreiben. Und da gehe ich halt einfach nicht mit. Generell einen Test zu schreiben, bevor ich wirklich programmiere, ist, glaube ich, in dem einen oder anderen Szenario eine sehr sinnvolle Sache.
Und dann gibt es natürlich auch Cases, wo vielleicht diese Methode einfach nicht so gut funktioniert. Wenn ich zum Beispiel irgendwie bestimmte User Interfaces schreibe, dann wird es natürlich relativ komplex, sinnvoll, das komplett durchzutesten. Dann komme ich halt auch irgendwo an die Grenze zu irgendwelchen Integration-Tests, End-to-End-Tests und muss mir darüber Gedanken machen. Gerade bei modernen Web-Applikationen, die auch viel Dependencies auf externe Systeme haben, kann ich mich dann am Ende auch nicht mehr auf dieses reine Unit-Testing, Test-Driven-Development verlassen, sondern brauche halt auch wirklich diese komplette Integration auch mit den externen Diensten, um sicherzugehen, dass die Funktionalität korrekt funktioniert. Und ich glaube, wenn man das tatsächlich, wie du gerade sagst, nicht so ganz eng sieht und das Beste versucht, aus dieser Methode für das eigene Team und das eigene Projekt rauszuziehen, dann führt man letzten Endes höhere Codequalität in das eigene Projekt ein und stellt einfach sicher, dass man eine hohe Code Coverage hat. Und eine hohe Code Coverage ist nicht alles, aber hilft mir, glaube ich, schon wirklich viel besser auch einfach zu schlafen, dass die weil man weiß, dass die Softwarequalität entsprechend ist.
Genau, wir haben immer eine Folge dazu Code Coverage gemacht, kann man ja auch nochmal nachhören. Jetzt interessiert mich aber noch, wie seht ihr das? Also an alle Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, macht ihr Test-Driven Development? Macht ihr es freiwillig? Wird es vielleicht sogar bei euch im Unternehmen oder im Team erwartet? Wenn ihr da Lust habt, teilt uns das gerne mit. Das interessiert uns wirklich. Entweder schreibt uns auf Twitter als Antwort auf den Post, wenn wir diese Folge posten. Oder wenn ihr es nicht öffentlich machen wollt oder uns einfach eine kleine E-Mail schreiben wollt, dann findet ihr auch unten in den Shownotes von diesem Podcast unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch jederzeit gerne Meinungen, Feedback, Themenvorschläge und alles Mögliche da lassen könnt.
Und wenn ihr sagt, ich bin Expertin, Experte für Test-Driven Development und das, was ihr erzählt habt, ist absoluter Unsinn. Ihr habt es einfach nicht verstanden. Schreibt uns das bitte nicht in ein negatives Review. Schreibt uns eine E-Mail. Wir gehen gern mal auf 60 Minuten Call mit euch und lassen es uns nochmal richtig erklären. Wir lernen immer gerne dazu. Und wenn ihr da viel Erfahrung habt, lasst uns gerne daran teilhaben. Für alle anderen gilt, wenn und euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gern ein positives Review da oder schickt uns wie Thorsten gerne einen Kaffee rüber, damit auch die nächste Folge wieder mit genauso viel Energie erfolgen kann.
Auch dafür den Link natürlich unten in den Shownotes. Dann bleibt uns noch nichts anderes übrig, als euch zwei gute Wochen zu wünschen, denn der To-Do-Cast kommt immer jeden zweiten Montag. Das heißt, wir sehen uns in zwei Wochen mit genauso viel Energie wie heute wieder. Bis dahin, habt viel Spaß, schreibt viel Code und macht's gut. Bis ganz bald. Ciao.
Bis dahin.